Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Kandidatensuche, Richtungsentscheidung, jetzt die Teamlösung. Die CDU kommt von einer Debatte in die nächste. Unsere Korrespondentin berichtet aus Berlin, auf was die Partei da gerade zusteuert. In Erfurt treffen sich knapp zwei Wochen nach dem Debakel im Landtag Linke, SPD, Grüne und CDU, weil sie einen Ausweg aus der Regierungskrise suchen. Da schalten wir gleich hin. Und in Brüssel gab es am Nachmittag eine überraschende Entscheidung zu Libyen. Die EU will das Waffenembargo mit einer neuen Marinemission überwachen.
Es gibt einen Grundkonsens, dass wir jetzt eine militärische Mission wollen und keine humanitäre Mission. Und diese Mission hat einen Fokus Waffenembargo.
Der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg. Wie das aussehen soll, hören Sie hier. Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Guten Abend. Noch steht der Fahrplan aus der politischen Krise in Thüringen nicht. Aber heute Abend soll es um mögliche Auswege gehen. Zum ersten Mal treffen sich Linke, SPD und Grüne mit Vertretern der CDU seit dem politischen Beben von Erfurt, als der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit Hilfe von AfD-Stimmen zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Bisher lehnen es CDU und FDP ab, Bodo Ramelow als Chef einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung zu wählen. Um 18.30 Uhr soll das Treffen losgehen. Henry Bernhard, unser Landeskorrespondent, ist jetzt aus Erfurt zugeschaltet. Herr Bernhard, wie viel Anspannung haben Sie denn da zu Beginn dieses Treffens vernommen?
Ja, die Anspannung ist enorm. Also das Treffen hat noch gar nicht angefangen. Es wurde verschoben von 18 Uhr auf 18.30 Uhr. Das heißt ja auch, dass da im Hintergrund noch einiges passiert. Hier warten schon etwa 30 Journalisten draußen, 8 Kamerateams habe ich gesehen. Der Druck aus ganz Deutschland, dass es hier schnell zu einer Einigung kommt, ist enorm. Und das spürt man hier auch im Haus.
Bodo Ramelow ist heute Abend gar nicht dabei. Wie wird das begründet?
Na, er sagt, er hat jetzt offiziell eigentlich gar keine Funktion, denn er ist ja nicht Parteivorsitzender oder ähnliches. Und er will jetzt erstmal die Parteien miteinander verhandeln lassen und wenn es gewünscht wird, dass er später dazukommt. Also er möchte, möglicherweise ist es auch ganz gut, wenn er erstmal nicht dabei ist, denn er weiß auch, dass er sehr impulsiv ist und da möglicherweise Dinge stören könnte, die in Ruhe verhandelt werden müssen.
Ramelow hatte seiner Partei ja empfohlen, weiter auf die CDU zuzugehen. Welche Art von Schmankerl könnten die Linken der CDU denn bieten?
Also bislang ist noch von keinerlei Schmankerln die Rede gewesen. Ist das Einzige, was genannt wurde, sind ein Haushalt, den man gemeinsam verhandeln möchte und die Stärkung der Kommunalfinanzen, dass man ein Paket schnüren möchte. Das war aber auch schon vor dem Eklat, vor anderthalb Wochen, klar, dass man da zusammenarbeiten muss, weil Rot-Rot-Grün keine Mehrheit hat im Landtag. Das heißt, bislang ist Rot-Rot-Grün noch gar nicht auf die CDU zugegangen. Die CDU hat aber allerdings auch noch keine Schritte gemacht, außer dass sie gesagt hat, wir werden Bodo Ramelow nicht aktiv verhindern. Das heißt, man steht sich erstmal diametral gegenüber und hat eigentlich beide Seiten hätten einen recht großen Weg zurückzulegen, wenn sie zusammenkommen wollen.
Direkt oder durch Stimmenthaltung Linke unterstützen, scheint ja da das Zünglein. Erwarten Sie einen langen Diskussionsabend?
Ich erwarte einen sehr langen Abend und ich denke auch, dass es heute zu keiner Lösung kommen wird. Denn die Fraktionen werden auch in den nächsten Tagen werden möglicherweise die Ergebnisse des heutigen Tages auswerten. Bei der CDU ist es noch so, dass Mike Moring ja noch Vorsitzender der Fraktion ist. Er muss sich aber am Mittwoch die Fraktion Vertrauensfrage stellen. Das heißt, dass auch die CDU in ihrer Spitze auch gerade sehr geschwächt ist. Man weiß auch nicht genau, welches Mandat haben die vier Verhandler heute eigentlich. Also, dass es heute Abend zu einem Durchbruch kommt, das würde ich fast ausschließen.
Danke nach Erfurt an Henry Bernhard. Und in unserer Spätausgabe, das war der Tag, können Sie ihn nochmals hören. Sollte es erste Ergebnisse geben, dann erfahren Sie das natürlich hier im Deutschlandfunk. Das große Nachbeben zu Erfurt hatte ja auch die CDU erfasst, seit CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rückzug angekündigt hat. Diskutieren die Beteiligten wild, was die künftige Führung der Partei angeht, ist das Schlagwort der Stunde eine Teamlösung. Das haben jetzt mehrere CDU-Top-Leute ins Spiel gebracht. Und auch über den Zeitplan wird heftig gestritten. Es hängt auch viel dran. Antran berichtet aus Berlin.
Wann und wie klärt die CDU ihre offene Führungsfrage? Geht es um das Wie, bringt so mancher nun eine Teamlösung ins Spiel.
Es könnte ja auch sein, dass wir in den nächsten Tagen uns darum bemühen, ein Team zu bilden, in der die Stärken aller drei Bewerber zur Geltung kommen,
sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende Thomas Strobel gestern im ZDF. Einer der potenziellen Kandidaten, Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, äußerte sich heute offen für die Idee einer Teamlösung. Alles, was unterschiedliche Fähigkeiten und unterschiedliche Akteure zusammenbringe, könne eine Volkspartei nur stärken, so der CDU-Vize in Aachen. Dazu bräuchte es allerdings mehr als nur die drei bisher genannten Kandidaten. Gesundheitsminister Jens Spahn, der ebenfalls als Anwärter für Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur gilt, will diese Variante weder ein- noch ausschließen, wie er gestern in der ARD sagte.
Wen immer Sie fragen, hat jeder so seine Präferenzen, wer denn beim Team vorne stehen soll. Wichtig ist ja vor allem, dass wir das auch verbinden mit einer Geschichte inhaltlich. Also das eine ist ja die Frage der Person. Das zweite ist doch vor allem, dass wir deutlich machen müssen, dass wir auch nach so vielen Jahren des Regierens den Anspruch haben, vor allem auch inhaltlich die 20er Jahre zu gestalten.
Es brauche einen Vorsitz, der die Partei wieder einen könne, um wieder laufen zu lernen, so Spahn. Sich für eine Zeit nach Merkel vorzubereiten. Diese bricht planmäßig erst am Ende dieser Legislaturperiode an, im Herbst 2021. Und dabei soll es aus Sicht der SPD auch bleiben. So sagte Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär, heute im ZDF.
Dass wir in diese Koalition reingegangen sind mit Frau Merkel als Bundeskanzlerin. Wir haben mit der Union ja auch auf dieser Grundlage den Koalitionsvertrag verhandelt. Und die SPD wird für keine andere Kanzlerin, für keinen anderen Kanzler der Union in dieser Legislatur eine Stimme abgeben.
Auch CSU-Chef Markus Söder warnt aus München davor, über ein Ende der Kanzlerschaft Merkels vor 2021 aus taktischen Gründen nachzudenken. Das würden die Wähler und Wählerinnen nicht gut finden. Der bayerische Ministerpräsident schickt aber auch noch Signale an die große Schwesterpartei. Zum einen, wenn es um den Zeitplan geht. Den Parteivorsitz sollte die CDU nicht endlos vor sich herschieben.
Für uns ist aber klar, dass die Kanzlerkandidatur eigentlich erst Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres in Sinn macht.
Und Söder macht recht deutlich, dass die CSU sich nicht in Personaldebatten der Christdemokraten mit hineinziehen lassen möchte. Die Christsozialen würden sich nicht einmischen, wer bei der CDU Parteivorsitzender werde.
Aber für uns ist Folgendes klar, der Kanzlerkandidat, der kann nur gemeinsam bestimmt werden. Und Vorfestlegungen, dass mit dem Parteivorsitz automatisch eine Kanzlerkandidatur verbunden sei, das geht natürlich nicht.
Machte CSU-Chef Markus Söder heute Vormittag in München deutlich. Er sieht also noch keinen Automatismus darin, dass der neue CDU-Chef auch Kanzlerkandidat der Union wird. Söder sprach sich zudem für eine gemeinsame Präsidiumssitzung der Unionsparteien aus, um sich über eine gemeinsame Strategie zu verständigen. Es gehe um die programmatische Grundaufstellung von CDU und CSU für die Bundestagswahl 2021. Für ihn stelle die Abgrenzung zur AfD eine existenzielle Frage dar, so Söder. Zunächst wird es aber in dieser Woche Gespräche der drei möglichen Kandidaten mit der noch CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer in der Parteizentrale im Konrad-Adenauer-Haus geben. Schon morgen soll das erste mit Friedrich Merz stattfinden. Danach folgen Spahn und Laschet. Am darauffolgenden Rosenmontag, nach der Wahl in Hamburg, will das CDU-Präsidium dann ein Verfahren präsentieren.
Aus Berlin berichtete Antran und zur CDU auch ein Kommentar hier bei uns im Deutschlandfunk nach 19.05 Uhr. Die Razzien in 6 Bundesländern bei rechten Terrorverdächtigen sorgten Ende der Woche bei einigen für etwas Unwohlsein. Die mutmaßlichen Rechtsterroristen, gegen die die Behörden davor gegangen sind, galten in Sicherheitskreisen als besonders ernstzunehmender Fall. Sie sollen Anschläge auf Politiker, Asylbewerber und Muslime geplant haben. Inzwischen kommen immer mehr Details ans Licht. Holger Schmidt berichtet aus dem ARD-Hauptstadtstudio, die Polizei hatte einen Spitzel in der Terrorgruppe.
Nach Recherchen von SWR und ARD-Hauptstadtstudio handelt es sich um einen 13. Mann, der am Freitag nicht festgenommen wurde. Dieser Mann hatte bereits Anfang Oktober 2019, also 4 Monate vor Auffliegen der Gruppe, gegenüber der Polizei umfangreiche Angaben über die Terrorzelle gemacht, die anderen Mitglieder der Gruppe jedoch nicht gewarnt. Ebenfalls Anfang Oktober wurde dieser Mann auf dem Heidelberger Hauptbahnhof von der Bundespolizei kontrolliert. Die Beamten fanden eine Gasdruckwaffe bei ihm, die er nicht hätte besitzen dürfen. Auch bei einem Treffen der Gruppe auf dem Grillplatz Hummelgautsche, 50 Kilometer östlich von Stuttgart, war er dabei und präsentierte sich vor dem Rest der Gruppe mit einem martialischen Messer, erfuhren SWR und ARD Hauptstadtstudio aus Ermittlungskreisen. In der vergangenen Woche riss jedoch der Kontakt der Polizei zu dem Mann ab. Das federführende Landeskriminalamt Baden-Württemberg fürchtete deswegen einerseits um die Sicherheit des Mannes, andererseits hatte man Sorge vor spontanen Taten der Gruppe. Deswegen wurde die Durchsuchungsaktion vom vergangenen Freitag sehr kurzfristig organisiert, heißt es aus Ermittlungskreisen.
9 Jahre ist es inzwischen her, dass in Libyen ein Bürgerkrieg ausbrach nach dem Sturz des Machthabers Muammar al-Gaddafi. Der Konflikt hält nach wie vor an in diesem Land. Was Einmischung von außen angeht, gab es vor 4 Wochen Bewegung, als bei einem sogenannten Libyen-Gipfel in Berlin 16 Staaten beschlossen, die Einmischung zu beenden. Danach rang die EU darum, wie sie helfen könne, das Waffenembargo gegen das Land zu überwachen. Obwohl erst nichts danach aussah, haben die EU-Außenminister heute erste konkrete Beschlüsse gefasst. Bettina Klein berichtet.
Es ist ein politischer Grundkonsens der EU-27. Die Details müssen jetzt erst noch ausgearbeitet werden. Heute Morgen habe er noch gedacht, das sei unmöglich, gestand der Außenbeauftragte Josep Borrell.
This morning before starting the council, I really thought it was going to be impossible. But it's a proof that when there is political will, nothing is impossible.
Doch wenn es den politischen Willen gibt, dann ist nichts unmöglich. Die Europäische Union will einen Beitrag leisten zur Überwachung des Waffenembargos gegen Libyen. Eine gute Nachricht, so der deutsche Außenminister Heiko Maas.
Das ist eine große Unterstützung für den Berliner Prozess, bei dem es im Wesentlichen darum geht, die Bürgerkriegsparteien von ihren Unterstützern zu trennen und dafür zu sorgen, dass es keine weiteren Waffenlieferungen mehr geben wird.
Die neu zu gründende Mission, für die es noch keinen Namen gibt, wird auch eine maritime Komponente haben. Allerdings nicht mehr im bisherigen Einsatzgebiet der Mission Sophia, sondern im östlichen Mittelmeer, wo die Routen der Waffenschmuggler verortet werden. Wir haben lange diskutiert, was für die Überwachung notwendig ist, so Maas, ob etwa Lagebilder über Satelliten ausreichen. Ergebnis: Schiffe sind erforderlich, um vor Ort zu prüfen, ob das Embargo eingehalten wird. Dieser Konsens wurde nun gefunden um den Preis, dass die bisherige Mission Sophia endgültig beendet wird. Damit haben sich Österreich und einige andere Staaten durchgesetzt, nach schwierigen Verhandlungen mit mehreren Unterbrechungen, erklärte Österreichs Außenminister Schallenberg.
Es gibt einen Grundkonsens, dass wir jetzt eine militärische Mission wollen und keine humanitäre Mission. Und diese Mission hat einen Fokus Waffenembargo.
Der Fokus der neuen Mission liegt nun auf der Luftraumüberwachung. Natürlich würden auch im östlichen Mittelmeer Menschen gerettet. Aber sollte sich herausstellen, dass die Mission von Schleusern ausgenutzt wird, dann werde der maritime Teil beendet.
Das ist ganz klar. Wenn Menschen in Not sind, muss ihnen geholfen werden. Es geht darum, dass wir nicht eine Mission wollen, die wieder von den Schleppern für Geschäftsmodell missbraucht wird.
Wo die Schwelle dafür liegt, sollen laut Schallenberg jetzt Experten aushandeln. Also ob der maritime Teil bei 5, 50 oder 500 geretteten Menschen eingestellt wird. Jedenfalls eine völlig neue Mission, ein neuer Einsatzbereich und ein neues Mandat.
Sophia ist Geschichte. Was jetzt kommt, ist eine neue Mission, klaren Fokus auf Waffenembargo in einem anderen Einsatzgebiet und eine klare rote Linie gegen Missbrauchsmöglichkeiten von Schleppern. Kommt es zu einem oder sollte es zu einem Pull-Faktor kommen, werden die maritimen Einheiten abgezogen.
Der Pull-Faktor, von dem Schallenberg spricht, ist das immer wieder angeführte Argument. Die Mittelmeermission habe Menschen erst ermutigt, sich auf die gefahrvolle Reise in Booten über das Meer zu begeben, in der Hoffnung, von den Schiffen aufgenommen zu werden. Die Mehrheit der Außenminister sieht einen solchen Pull-Faktor eher in der dramatischen Situation vor Ort, die dringend beendet werden müsse, auch mit Hilfe eines Waffenembargos, das nun durch die EU überwacht werden soll. Bis zum nächsten Außenministertreffen in einem Monat sollen die Einzelheiten ausgearbeitet sein.
Es gibt also einen Fortschritt im Umgang mit Libyen, berichtet Bettina Klein. Als Rückschritt bezeichnet der deutsche Finanzminister das, was der EU-Ratspräsident Charles Michel vorgelegt hatte. Olaf Scholz kritisierte Michels Vorschlag für den EU-Haushalt für 2021 bis 2027 als unzureichend. Dabei sieht der Plan schon mehr Geld für den Kampf gegen den Klimawandel, Grenzschutz, Forschende und Studierende vor. Bevor die EU-Staats- und Regierungschefs ab Donnerstag übers große Geld diskutieren, sind heute die Finanzminister dran. Paul Vorreiter berichtet aus Brüssel.
1,074% der EU-Wirtschaftsleistung soll der 7-Jahres-Plan maximal betragen. Das entspricht knapp 1.095 Milliarden Euro. Der Michel-Vorschlag soll eigentlich ein Kompromiss sein zwischen den verschiedenen Positionen, aber gut möglich, dass er für einige Länder nur noch alles schlimmer macht. Das gilt sicherlich für die Gruppe der sogenannten sparsamen Vier. Österreich, die Niederlande, Schweden und Dänemark wollen, dass der mehrjährige Haushalt die Grenze von 1,0% der Wirtschaftsleistung nicht übersteigt. 1% bedeutet wegen der gestiegenen Wirtschaftsleistung bereits nominal mehr Geld, argumentiert etwa Österreichs Bundeskanzler Kurz. Auch Deutschland als größter Nettoeinzahler zählt zum erweiterten Kreis der Sparsamen, will aber am Donnerstag nicht völlig mauern, wie Kanzlerin Merkel bereits angekündigt hatte.
Alle wissen wir trotzdem, dass wir natürlich auch ein Interesse an einem Budget haben. Also wird man auch nicht mit 0,00 Kompromissbereitschaft in alles hineingehen, sondern es hängt dann auch sehr davon ab, wofür wird das Geld ausgegeben.
Deutschland fordert, dass Zukunftsprojekte eine stärkere Rolle spielen im Haushalt, Digitalisierung und Forschung zum Beispiel. Mehr einzahlen, das muss Deutschland aber auf jeden Fall. Denn durch den Austritt des Nettozahlers Vereinigtes Königreich steigt der Anteil am Gesamtbudget, der von der Wirtschaftskraft abhängt, auf 25%. Damit läge der Mitgliedsbeitrag pro Jahr bei fast 40 Milliarden Euro, 12 Milliarden Euro mehr. Dass auf Deutschland höhere Anforderungen kommen, ist für Bundesfinanzminister Olaf Scholz dabei nicht das Problem, sondern
dass der aktuelle Vorschlag, den wir zur Kenntnis nehmen mussten, nicht die Modernisierung ausreichend beinhaltet. Das ist eigentlich meine Hauptkritik. Es ist eher ein Rückschritt gegenüber früheren Vorschlägen, was die konkrete Ausrichtung betrifft. Und das kann nicht sein, dass von Runde zu Runde es immer weniger wichtig wird, was da in diesem Haushalt ausgegeben wird und nur noch jeder seine eigenen Interessen wahrnimmt und dann etwas wenig Zukunftsfähiges dabei herauskommt. Also muss nochmal neu angesetzt werden,
sagte Scholz am Nachmittag in Brüssel bei der Ankunft zum Treffen der Euro-Finanzminister. Aber neues Ansetzen, das wäre im Grunde genommen das Scheitern des Michel-Plans. Frankreich und Österreich machen Druck, dass sich bei der größten Ausgabeposition den Agrarhilfen nicht zu viel ändert. Und so sieht es auch der aktuelle Entwurf vor. Etwa 2/3 der Ausgaben sollen an Landwirte und in die Strukturförderung fließen. Das EU-Parlament, das dem Haushaltsplan zustimmen muss, sieht das kritisch und fordert mit Blick auf die Zukunftsausgaben eine noch viel kräftigere Stärkung des EU-Budgets.
Michel kürzt alle Bereiche, außer bei Agrar und Landwirtschaft, da legt er ein bisschen was drauf. Das ist der falsche Ansatz,
sagte FDP-Haushaltsexperte im Europaparlament Moritz Körner. Immerhin geht Michel ebenso auf das Parlament zu, das mehr Eigenmittel der EU fordert, um unabhängiger von den Zahlungen der Mitgliedstaaten zu werden. Vorgesehen ist eine Abgabe auf unrecycelten Plastikverpackungsmüll. Rasmus Andresen von den Grünen, der in der Verhandlergruppe für das EU-Parlament sitzt, sieht in den Vorschlägen das Hauptprojekt der EU-Kommission in Gefahr.
Wenn wir die Klimaziele einhalten wollen und wenn Frau von der Leyen's Green Deal erfolgreich sein soll, dann müssen sich jetzt die Mitgliedstaaten beim mehrjährigen Finanzrahmen bewegen. Ohne Geld werden die Klimaziele nicht erreicht.
Seit dem späten Nachmittag beraten die Europaminister über die Pläne Michels. Parallel wollen die europäischen Finanzminister außerdem eine neue schwarze Liste mit sogenannten Steueroasen beschließen. Vier Länder sollen dazukommen, etwa Panama und die Seychellen.
Paul Vorreiter berichtet aus Brüssel. 18.27 Uhr ist es. Hier ist der Deutschlandfunk mit den Informationen am Abend. Aus China wird inzwischen gemeldet, dass die Zahl derer, die am Coronavirus erkrankt sind, auf über 70.000 gestiegen ist. Angesichts der Lage in China wurde jetzt auch beschlossen, die für April angesetzte Automesse in Peking wird verschoben. Und die chinesische Führung nimmt jetzt sogar einen der wichtigsten politischen Termine ins Visier, den Nationalen Volkskongress. Axel Dorloff berichtet.
Die endgültige Entscheidung soll erst kommende Woche fallen, aber schon jetzt scheint klar, der Volkskongress in Peking wird verschoben. Zur Begründung heißt es, unter den fast 3000 Abgeordneten im Nationalen Volkskongress seien viele, die derzeit an vorderster Front gegen die Coronavirus-Epidemie im Land kämpfen. Diese habe derzeit oberste Priorität, schreibt die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Die Jahrestagung des Volkskongresses ist in China eines der wichtigsten politischen Ereignisse des Jahres und findet eigentlich jedes Jahr ab dem 5. März in Peking statt. China möchte sich vermutlich auch die Bilder sparen, die um die Welt gehen würden, wenn 3000 Delegierte aus ganz China in die Hauptstadt kommen und dann mit Schutzmasken in die große Halle des Volkes marschieren. Zudem gibt es in Peking seit Ende vergangener Woche eine Zwangsquarantäne für alle, die von außen kommen und die Stadt betreten, egal ob aus der Nachbarprovinz oder aus dem Ausland. 2 Wochen Quarantäne in der eigenen Wohnung ist Vorschrift. Zuwiderhandlungen sollen bestraft werden.
Aus Peking berichtete Axel Dorloff. 1100 frühere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Justizministeriums der USA haben den Rücktritt von US-Justizminister Bill Barr gefordert. In dem offenen Brief, der im Internet kursierte, warfen sie Barr und dem US-Präsidenten Donald Trump politische Einmischung vor. Torben Ostermann.
Konkret geht es um den Fall des Trump-Vertrauten Roger Stone. Dieser musste sich wegen seiner Rolle in der sogenannten Russland-Affäre vor Gericht verantworten. Die Ankläger haben dem Gericht eine Haftstrafe von 7 bis 9 Jahren empfohlen. Trump kritisierte die Entscheidung auf Twitter. Wenige Stunden später sprach sich das Justizministerium, das der Staatsanwaltschaft übergeordnet ist, für ein deutlich milderes Strafmaß aus. Daraufhin traten die vier mit dem Fall befassten Ankläger zurück. Im Protestbrief heißt es, Regierungen, die die enorme Macht der Strafverfolgung nutzen, um ihre Feinde zu bestrafen und ihre Verbündeten zu belohnen, sind keine rechtsstaatlichen Republiken, sondern Autokratien. Der in die Kritik geratene Justizminister forderte Trump inzwischen auf, sich nicht mehr über Twitter in laufende rechtliche Verfahren einzumischen. Aus Sicht einiger Kommentatoren ein mit dem Weißen Haus vereinbarter Versuch der Schadensbegrenzung.
Berichtet Torben Ostermann, 18.30 Uhr wird es. Seit Anfang Dezember protestieren und streiken Franzosen gegen eine umstrittene Rentenreform der Regierung Macron. Der Plan des Präsidenten sieht vor, das Rentensystem in Frankreich zu vereinheitlichen. Er will ein Milliardendefizit in den Rentenkassen abbauen. Die Sorge vor großen Einbußen bei Rentnern ist logischerweise groß. Bis zur Sommerpause will die Regierung das Projekt verabschiedet haben. Deshalb nahm heute die Nationalversammlung trotz der anhaltenden Proteste die Beratungen auf. Martin Bohne berichtet.
Der von den Gewerkschaften angekündigte Schwarze Montag im Pariser Nahverkehr fiel aus. Metros, Busse und Bahnen verkehrten trotz Streikaufruf weitgehend normal. Ein weiteres Zeichen dafür, dass der Mobilisierung gegen die Rentenreform die Puste ausgeht. Eine Einschätzung, die Olivier Thériault von der linken Gewerkschaft CGT allerdings überhaupt nicht teilen will. Da ist keine Erschöpfung. Immerhin haben wir es geschafft, über eine Rekordzeit von 6 Wochen hinweg die Streiks aufrechtzuerhalten. Und noch immer gibt es ja Streiks in verschiedenen Bereichen, bei den Anwälten oder ganz stark im Bildungswesen. Die Reform verhindern, das ist auch das Ziel der politischen Opposition. Insbesondere die linken Parteien versuchen dies mit einer Politik der Obstruktion. Sie haben in die jetzt beginnende Parlamentsdebatte über 40.000 Änderungsanträge eingebracht, um eine Verabschiedung unmöglich zu machen oder zumindest zu verzögern. Alle parlamentarischen Hebel müssen dafür eingesetzt werden, so der Koordinator der Bewegung Unbeugsames Frankreich, Adrien Quatennens. Premierminister Edouard Philippe ist über diese Blockadehaltung entrüstet. Die Nationalversammlung der Möglichkeit zu berauben, eine ernsthafte Debatte zu führen über ein Projekt, das das Land über viele Jahrzehnte prägen wird, das ist für die Regierung und die Mehrheitsfraktion nicht akzeptabel. Präsident Macron hat die Abgeordneten seiner Partei LaREM gerade noch einmal auf die Rentenreform eingeschworen. Diese Schlacht müsse unbedingt gewonnen werden, so ein Zitat, das aus der geschlossenen Sitzung nach außen drang. Durch die Reform sollen die vielen verschiedenen Rentenkassen in Frankreich zu einem universellen System zusammengeführt werden, in dem jeder Beitragseuro gleich viele Rentenpunkte bringt. Derzeit sind zum Beispiel die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes deutlich besser gestellt als die Beschäftigten in der Privatwirtschaft. Die Opposition verweist aber darauf, dass zentrale Punkte im Gesetzentwurf noch völlig im Nebel liegen. Dieses Gesetz hat viele Löcher, kritisiert der linke Adrien Quatennens. Und in der Tat, noch ist zum Beispiel der Punktwert als Grundlage für die Höhe der künftigen Renten nicht bekannt. Oder wie das Rentensystem nachhaltig finanziert werden soll, ob die Franzosen vielleicht etwas länger bis zum Bezug der vollen Rente arbeiten sollen. Darüber redet derzeit parallel zur parlamentarischen Befassung eine Konferenz der Sozialpartner. Die Regierungsfraktion, die über die absolute Mehrheit im Parlament verfügt, plant schon in 2 Wochen in erster Lesung über den Gesetzentwurf abstimmen zu lassen, was angesichts der einmaligen Flut an Änderungsanträgen so gut wie ausgeschlossen erscheint. Aber Macron will die von einer Mehrheit der Franzosen abgelehnte Reform unbedingt noch vor der Sommerpause endgültig in trockenen Tüchern haben, in der Hoffnung, dass sie dann den Präsidentschaftswahlkampf 2022 nicht mehr belastet.
Und um Frankreich geht es ab 18.40 Uhr hier im Deutschlandfunk vertieft im Hintergrund. Da fragt unser Korrespondent auf dem Weg zur 6. Republik. Es geht um das schwindende Vertrauen in den Staat. Wenn es in Deutschland um soziale Ungerechtigkeit geht, dann wird gerne das System für Krankenversicherungen herangezogen. Da fällt dann häufig das Schlagwort von der Zweiklassenmedizin. Auch ein Teil der Politik macht das zu ihrem Thema. SPD, Grüne und Linkspartei fordern schon länger die Abschaffung der privaten Krankenversicherung. Sie wollen eine solidarisch finanzierte Bürgerversicherung. In deren Hände spielen jetzt Ergebnisse einer Studie der Bertelsmann Stiftung, die für einigen Wirbel sorgen. Silke Schmidt berichtet.
Die Zweiteilung in private und gesetzliche Kassen empfinden die meisten Menschen in Deutschland als unfair. Dass das nicht nur ein Gefühl ist, sondern auch handfeste ökonomische Folgen hat, will die Bertelsmann Stiftung in ihrer neuesten Studie nachweisen. Stefan Edgeton ist Experte der Denkfabrik aus Gütersloh.
Wir vertreten schon seit 2013 die Position, dass man die Dualität aufheben sollte, haben dazu auch schon einige Studien vorgelegt. Und jetzt ging es noch einmal darum, deutlich zu machen, dass es tatsächlich Unterschiede zwischen Privatversicherten und gesetzlich Versicherten gibt hinsichtlich Einkommen, aber auch Gesundheitsrisiko. Das wollten wir aufzeigen, um dem Argument für eine Zusammenführung beider Systeme nochmal einen gewissen Schub zu geben.
Basis der Untersuchung ist eine repräsentative Befragung von 12.000 Haushalten in Deutschland. Danach verdienen die Privatkrankenversicherten deutlich besser als gesetzlich Versicherte, im Schnitt 56%. Gleichzeitig sind sie im Durchschnitt auch gesünder. Die Bertelsmann Stiftung folgert daraus, wenn die Privatversicherten in die gesetzliche Versicherung integriert werden, dann führt das insgesamt zu einem günstigeren Risikoprofil und damit zu geringeren Versicherungsbeiträgen für alle. Wenig überraschend, die Privatversicherer überzeugt die Studie nicht. Stefan Reker vom Verband der privaten Krankenversicherung.
Diese ganzen Behauptungen ziehen die aus dem sozioökonomischen Panel. Und das sind sehr, sehr schwankende Datenbasen, auf denen diese These eben steht. Tatsache ist zum Beispiel, dass das Durchschnittsalter der Privatversicherten höher ist als in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und Gesundheitskosten haben eine eindeutige Korrelation mit dem Alter.
Die ideologischen Gräben sind tief. Gegner und Befürworter eines einheitlichen Krankenversicherungssystems werfen mit gegenteiligen Gutachten um sich. Eine Argumentationsschwäche der aktuellen Bertelsmann-Studie ist, dass der ökonomische Nutzen kleiner wäre, wenn die Ärzte einen finanziellen Ausgleich für den Wegfall der höheren Privathonorare bekämen. Dann würde die mögliche Beitragssenkung nämlich von knapp 13 Euro auf magere 4 Euro pro Monat sinken. Lohnt sich dafür der radikale Systemwechsel überhaupt? Die Bertelsmann-Stiftung meint ja.
Es lohnt sich auf dieser ideellen Ebene auf jeden Fall, weil die Menschen das Gefühl haben, dass wir alle in einem System sind, in dem wir solidarisch für Krankheitsrisiken einstehen. Und insofern deuten die Zahlen zumindest darauf hin, dass es nicht mehr kostet, wenn man einen solchen Schritt tut, sondern dass es am Ende sogar ein bisschen Vorteil ist für die gesamte Versichertengemeinschaft.
Allerdings geben die Studienmacher zu, dass ihr Szenario nicht realistisch und, Zitat, umsetzungsnah ist. Eine Zusammenlegung der Krankenversicherungssysteme zu einer Art Bürgerversicherung hat derzeit keine politische Mehrheit.
Die Bertelsmann-Studie zum geteilten Krankenversicherungsmarkt, ein Beitrag war das von Silke Schmidt. In Brandenburg geht es gerade zugespitzt um die Frage, wie weit darf man gehen beim Lechzen nach Arbeitsplätzen? Der US-Elektroautobauer Tesla will in Grünheide sein erstes europäisches Werk bauen. Ein Prestigeprojekt, für das bereits Bäume gerodet wurden. Die Rodung wurde am Wochenende gerichtlich vorerst gestoppt. Heute wurde das Gelände von Umweltschützern besetzt. Franziska Hoppen berichtet.
Gegen 10 Uhr morgens hatte der Sicherheitsdienst auf dem Gelände der künftigen Tesla-Fabrik die Polizei informiert. Obwohl das Betreten des Waldes verboten ist, waren zwei Frauen tief in das Gelände vorgedrungen und hatten zwischen mehreren noch stehenden Bäumen eine Plattform errichtet. Ihre Motivation war zunächst unbekannt, sagt Polizeisprecher Roland Kamenz.
Allerdings haben sie auf dieser Plattform, auf der sie sich befinden, auch ein Banner aufgespannt. Darauf steht: Konzerne entmachten. Profitlogik verachten, lässt also so ein bisschen erkennen, was ihre Motivation sein könnte.
Auf Twitter scheinen sich Aktivisten zu der Aktion zu bekennen. Unter dem Account Bäume entern gegen Tesla nennen sie sich BaumpiratInnen und sprechen sich gegen den grünen Kapitalismus aus und auch gegen die Tesla-Fabrik. In einem ihrer Tweets mit Foto aus der Baumkrone schrieben sie morgens: Die Stimmung könnte nicht besser sein, schaut gerne vorbei und bringt Kaffee mit. In den Tweets wurde auch das Profil des Hambacher Forsts verlinkt. Laut Pressesprecher der Polizei werde zurzeit noch überprüft, ob die Betreiber des Twitter-Accounts tatsächlich hinter der Aktion stecken. Nachdem das Ordnungsamt vergebens versucht hatte, sie vom Baum zu bitten, traf unterstützend die Polizei ein. Und deren Einsatzkräfte waren nicht nur auf dem Boden unterwegs.
Der Hubschrauber der Polizei war hier im Einsatz mit dem Ziel, zu überprüfen, ob sich im Waldgebiet weitere Personen aufhalten. Er hat eine spezielle Technik, Wärmekamera an Bord, die uns sozusagen Aufschluss darüber gibt, ob hier weitere Personen im Wald sind.
Weitere Personen fand die Polizei nicht vor. Am frühen Nachmittag war die Aktion nach etwa 4 Stunden beendet. Die 2 Frauen wurden zur Identitätsfeststellung auf das Revier gebracht. Während der Aktion fanden trotz Rodungsstopp weitere Arbeiten auf dem Tesla-Gelände statt. Denn mehr als die Hälfte der Bäume sind bereits gefällt und wurden heute aufgeräumt und gestapelt. Waldarbeiter transportierten auf LKW das Sägemehl ab.
Das war die letzte dieser Informationen am Abend. Für mehr Analyse empfehle ich auch heute gerne unsere Kommentare, zum Beispiel zu den Ermittlungen zur mutmaßlich rechten Terrorzelle. Und auch die CDU nehmen wir da nach 19.05 Uhr in den Blick. Friedrich Merz setzt auf disruptive Energien, meint dort unser Kommentator. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer. Danke fürs Zuhören. Ihnen noch einen schönen Abend.